Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Sie haben Krebs. Was macht man mit so einer Diagnose? Unser Autor Andreas Burke ist Radiomensch durch und durch und deshalb war seine Reaktion, oder vielleicht genauer eine seiner Reaktionen, das Mikrofon auspacken und aufnehmen. Er nimmt uns mit auf seine Auseinandersetzung mit dem Krebs, bei der nicht nur Ärzte wichtig werden, sondern auch ein Seelsorger und vor allem seine engste Familie.
So, nicht erschrecken, es ist nur mein Finger mit ein bisschen Gleitgel. Ich taste einmal die Prostata. So, dann schalte ich jetzt hier am Gerät einmal um und dann mache ich immer den Ultraschall von der Prostata. Ne, das ist die Prostata und das hier ist, kann man leider sehr gut sehen sozusagen bei ihm.
Mein Name ist Dr. Dirk Wippermann. Ich bin hier in der Urologie tätig und ich kenne Herrn Burke über die Prostatakrebserkrankung, die wir bei ihm hier neu festgestellt haben. Und Herr Burke befindet sich jetzt ja in einer Therapie.
So, zur Blutverdünnung nehmen Sie nichts, ne?
Nö.
Okay. Und dann gibt es auch nur ein kleines Pflaster. Vorsichtshalber. So. Bitteschön.
Dankeschön, alles klar.
Bitteschön.
Machen Sie ihn jetzt, sonst fließt es dann nicht.
Ah ja, okay.
Ja, aber das ist so.
Okay.
Für mich selber ist es so, dass wir ja auch über die Jahre gelernt haben, jetzt nicht zu viel Empathie da zu machen, weil der Patient will ja nicht, dass wir mit ihm mitleiden, sondern eher sachlich und vernünftig überlegen, wie können wir die Krebserkrankung behandeln. Wie gehen wir damit um? Wie geht's weiter?
Ich bin der Uwe Matysik, bin evangelischer Klinikseelsorger. Arbeite natürlich auf allen Stationen, wo Bedarf ist bei Patienten. In der Onkologie ist immer wieder die Erfahrung, dass Menschen natürlich über die Maßen belastet sind.
Leider ist es natürlich immer auch so, dass wenn das Wort Krebs fällt, dann auch schon erstmal eine Blockade auftritt. Das ist ja genau, was hinter dem Wort auch steht. Tod, Siechtum, Schmerzen. Unheilbar krank zu sein.
Wenn ich jetzt versuche, ein Stück, Herr Burke, auf Sie zu übertragen, jedenfalls in der Situation, als Sie die Nachricht erstmal erhalten haben, ich habe eine Krebserkrankung, also allein die Diagnose, neben Menschen wie ein Erdbeben war.
Bei mir war das begrenzt so. Ich war eigentlich sehr schnell so, was ist jetzt zu tun? Was muss ich machen? Welche Entscheidungen stehen an? Welche Informationen brauche ich? Wo muss ich irgendwelche Papiere besorgen?
Im Labor waren Sie und den haben Sie auch abgegeben. Anrufen können Sie den nächsten Donnerstag.
Das heißt nicht, Krebs ist sozusagen unbekämpfbar. Es kommt immer auf das Stadium an und es kommt auch auf die Krebserkrankung an.
Ich versuche, so angemessene Entscheidungen wie möglich zu finden, die Informationen zu bekommen, ein bisschen wie ein Journalist das halt macht. Und praktisch funktioniert das gut, ob das dann im Umgang mit dem Schrecken, der Angst und auch dem Schmerz, den meine Familie vielleicht mehr empfindet als ich selber, ob der Umgang da der angemessen ist, bin ich mir nicht so sicher. Meine Frau kommt aus Guatemala, wir leben in Guatemala. Und viele Leute in meinem Umfeld dort, die gehen halt nicht zum Krankenhaus.
Ja, war schwierig. Wie ein Hammer. Ich weiß nicht. Lieber auf Spanisch.
Ich habe mir große Sorgen gemacht, seit du im Dezember erfahren hast, dass dein PSA-Wert hoch ist. Von da an hatte ich keinen Frieden mehr. Ich habe geweint, weil ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Ich habe Familienangehörige, die an Krebs gestorben sind. Es ist nicht leicht.
Ich glaube, es ist im Familiensystem unterschiedlich. Oft ist dann der Patient, die Patientin, diejenige, die konfus ist und überaus ängstlich, wo dann eher die Angehörigen manchmal ein Stück mehr stabilisierend sind. Bei Ihnen ist es eher umgekehrt, ja.
Als du zum Arzt gegangen bist, war ich sehr besorgt. Dann hast du gesagt, die Diagnose sei schlecht. An dem Tag habe ich mich so mies gefühlt, wie nur sehr selten in meinem Leben. Es ist so traurig. Wenn ein Mensch leidet, der mir wichtig ist, dann ist das ein besonders schlimmer Schmerz für mich.
Es ist ein Dolor como muy personal para mí.
Mit meiner Frau, meinen Kindern, da lief auf einer ganz anderen Ebene was, wo ich mich dann natürlich auch drauf einlassen musste. Also da war der viel mehr Schock bei meiner Frau, geradezu eine Schockstarre und Ängste. Und ja, musste ich damit umgehen und bei meinen Kindern dann auch.
Alle um dich herum sind dann halt so total besorgt. Und du bist irgendwie so, ach ja, ja, das wird schon. Wir schaffen das schon. Das beruhigt mich dann auch. Und das ist halt totaler Gegensatz zu meiner Mutter, weil die wirklich total emotional ist.
Ich habe zu meiner Tochter aber auch gesagt, obwohl wir mitten in einem Sturm sind, so sehe ich das nämlich, spüre ich trotzdem, dass Gott mir die Stärke gibt, diese Angst durchzustehen. Wir werden Papa in allem helfen, was er braucht.
Dann ist auch so die Frage, wie ist so das bisherige Lebensgebäude oder die Weltsicht davon betroffen? Steht jetzt für mich da vieles in Frage? Ist da vieles von meinen bisherigen Wertvorstellungen zusammengebrochen oder nicht?
Ja, es hat vieles bestätigt von meiner Sicht auf die Welt. Also wenn Sie fragen nach meinem Umfeld und wie ich mich geborgen fühle, dass die Erfahrung ist, hier in Deutschland hast du die Möglichkeit, als Versicherter auf ein Gesundheitssystem zurückzugreifen, was wirklich toll ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, wo ich mich auch sehr häufig aufhalte und es gut kenne, auch als Journalist recherchiert habe, dass die meisten Menschen dieser Welt mit solch einer Nachricht eine enorme wirtschaftliche Krise empfinden, weil sie wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen.
Leider waren die Regierungen in Guatemala seit sehr langem extrem korrupt. Deshalb wurden die öffentlichen Krankenhäuser nie ordentlich ausgestattet. Die Menschen werden krank, aber sie bekommen keine Therapien, die sie retten könnten. Ich habe viele Personen gekannt, die gestorben sind, obwohl es gar nicht so schwierig gewesen wäre, ihr Leben zu retten. Sie starben wegen der Ungleichheit, wegen der fehlenden Menschlichkeit, wegen der Skrupellosigkeit vieler Politiker. Das zu sehen, tut weh.
Humanidad, la falta de conciencia. Eso duele mucho.
Da fühle ich mich schon sehr gut aufgehoben, ja, und bin ich auch froh und dankbar. Ich empfinde das als enormes Privileg.
Du weißt, dass ich großes Gottvertrauen habe. Während deiner Bestrahlungen habe ich immer gedacht, hoffentlich kommen noch mehr Schutzengel zu ihm, damit es bald ein Ende hat. Du hingegen warst immer ganz ruhig. Deshalb sage ich, diese Krankheit hat mich mehr getroffen als dich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Dankeschön.
Hallo, wie schaut's? Alles gut?
Bei mir alles noch.
Irgendwelche Beschwerden, was die Ausstrahlung angeht?
Ja, aber es ist wieder schon mal.
Okay.
Können Sie sagen, Herr Borke, es gibt für mich bestimmte Dinge, die eine Art Kraftquelle darstellen, also die mir gut tun, die ich gefunden habe oder wiederentdeckt habe?
Also mein Urologe hat mir gesagt, Sie haben Krebs, und es hat nicht lange gedauert und ich habe darüber nachgedacht, ach, da könnte ich ja eine journalistische Geschichte draus machen. Nicht nur die richtigen Entscheidungen für mich treffen, sondern auch diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Meine Tochter macht sich so ein bisschen lustig drüber, sagt, ich hab's mir gedacht, du wirst darüber berichten.
Ist mir dann so in den Kopf gekommen, ja, wie ich den Papa so kenne, der wird doch safe so eine Recherche drüber machen.
Andreas Burke hat nach 30 Bestrahlungen seine Bestrahlungstherapie abgeschlossen und er hat guten Grund zu hoffen, dass der Tumor in seiner Prostata damit erfolgreich zerstört wurde. Doch es wurde auch eine Metastase außerhalb des Organs gefunden und deshalb hat er sich auf eine sogenannte Hormonentzugstherapie eingelassen, die mögliche Krebszellen in seinem ganzen Körper bekämpft. Zum Glück geht das mit einer sogenannten Depotspritze, sodass er nicht mehr regelmäßig ins Krankenhaus muss. Und damit fühlt Andreas Burke sich so gut, dass er und seine Frau wieder für einige Monate nach Guatemala reisen konnten. Dort recherchiert er jetzt zu neuen Themen. Sie werden ihn also auch weiterhin in Deutschlandfunk Kultur hören.